In der vergangenen Woche kam ein junger Mann zu mir, unterm Arm seine Bibel, im Herzen einige Fragen und in der rechten Hand eine Tüte mit einem Präsent für mich, nämlich eine Flasche Jeva-Bier und eine Chipstüte. Ich muss gestehen, ich habe noch nie ein Bier vor einem Gespräch so überreicht bekommen. Habe es auch nicht gleich getrunken, war noch zu früh des Tages. Aber Chips und Bier, gute Mischung für ein Fußballspiel, kann man schon mal machen. Und dann war das wirklich so gut, weil wir haben unsere Bibeln genommen und haben ein paar Fragen miteinander angeschaut, die sich so stellen und Betrachtungsweisen, wie man an das Wort Gottes herangehen kann. Wir haben festgestellt, es ist immer ganz arg wichtig, einen Kontext anzuschauen, wo eine Bibelstelle drin steht, auch ein bisschen die Kultur und die Zeit zu berücksichtigen, in der das geschrieben wurde. All das sind Dinge, die hilfreich sind, damit man da nicht auf eine schiefe Bahn kommt oder auf eine komische theologische Ausrichtung. Aber heute möchte ich über etwas sprechen, das uns auch bewahren will, dass wir theologisch nicht in komische Richtungen kommen, das uns bewahren will, dass wir geschützt sind in unserem geistlichen Leben, sowohl persönlich als auch als Gesamtgemeinde. Und wenn du mitschreibst, der Titel lautet, was wir heute mehr denn je brauchen. Und vorangestellt ein altgriechisches Wort, das heißt Diakrisis. Jetzt sagst du, ach du meine Güte, jetzt auch noch am Sonntagmorgen von der Krise hören, na, entspann dich, wir werden das gleich auflösen, was damit gemeint ist. Also der Titel lautet heute Diakrisis, was wir heute mehr denn je brauchen. Unsere Jahreslosung wird den meisten bekannt sein, steht im 1. Thessaloniker 5 und da heißt es, prüft alles und behalte das Gute. Was haben wir gerade gelernt? Kontext ist wichtig. Was steht denn eigentlich davor und was steht danach? Und das ist sehr interessant, weil das steht nicht einfach so lose in der Heiligen Schrift, sondern es beginnt damit, dass Paulus den Thessalonichern sagt, den Geist, den Heiligen Geist, löscht nicht aus. Offensichtlich kann das passieren, dass Menschen sagen, sie sind so im Glauben unterwegs, aber sie löschen Geist Gottes aus. Und das war offensichtlich hier in Thessalonich so. Und dann heißt es, Weissagung, also das prophetische Wort, das Reden von Gott, verachtet nicht. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Da gab es in Thessalonich Bestrebungen, dass Menschen aufgestanden sind und gesagt haben, ja, das mit dem Pfingstereignis, das war einmalig und das stimmt soweit auch, aber sie vergessen, dass es ein Pfingsterlebnis gibt, das sich dann fortgesetzt hat nach Pfingsten. Ich wundere mich immer, wenn Leute das so vermischen und das nicht auseinanderhalten können, weil das Erlebnis, das die erste Gemeinde dort an Pfingsten gemacht hat, dass sie angefangen haben, in einer Sprache zu beten, die sie nie erlernt haben, die sie auch nicht verstanden haben, aber in der Gott die Ehre gegeben wurde, dass es da Feuerzungen auf ihrem Haupt waren. Weißt du, dieses Ereignis war einmalig, aber dann die Taufe im Heiligen Geist hat sich wiederholt, vielfältig. Wenn du in die Apostelgeschichte schaust, in Ephesus, Mann, da war was los, in Philippi, bei einem Hauptmann namens Cornelius und so weiter, bis in die heutigen Tage hinein. Und ich möchte dir sagen, ich will den Heiligen Geist niemals auslöschen. Im Gegenteil. Hey, ich glaube, wir müssen es begehren und wir brauchen es so sehr in der Zeit, in der wir heute leben. So, da gab es eine vernachlässigte christliche Grundkompetenz, so will ich das mal nennen. Da wurde etwas vergessen, eine übernatürliche Gabe, die uns hilft, den Geist Gottes nicht auszulöschen. Achtsam zu sein, im Gegenteil. Das altgriechische Wort Diakrisis setzt sich zusammen aus dia, das kann man übersetzen mit durch, hindurch oder auseinander. Und dann Krisis, das bedeutet eine Entscheidung, ein Urteil oder etwas beurteilen. Und oft steht dieses Wort mit Pneuma im Zusammenhang und dann kannst du es in deiner Bibelübersetzung nachschauen, dann wird das übersetzt mit die Gabe der Geisterunterscheidung. Zeigt uns offensichtlich, dass es mehrere Geister gibt, die im Gang sind. Den Heiligen Geist, den wir lieben, den wir achten, der nur Gutes für uns will. Aber die Bibel hält es uns nicht, tut es nicht uns vorenthalten, dass es da auch Strömungen, Mächte gibt, die sich ganz gezielt gegen den Heiligen Geist wenden. Und hier gibt es eine Gabe, die Gott uns gibt, nämlich die Fähigkeit, diese unterschiedlichen Strömungen auseinanderzuhalten, weil das war nicht nur damals, zur Zeit der ersten Christen, herausfordernd, es ist es heute auch noch. Wie schade, wenn man sich gegen den Heiligen Geist wendet, wo er doch die größte Kraft in unserem Leben ist, unser Beistand, unser Tröster in jeder Situation. Ich könnte nicht leben ohne ihn. Ich könnte nicht leben ohne die Gaben, die er uns zuteilt als Gemeinde. Wir wären als Kirche nicht lebensfähig. Im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel, da beschreibt Paulus 9 übernatürliche Gaben. Diese Gaben fangen alle da an, wo unsere menschliche Kraft Grenzen erfährt, wo wir begrenzt sind in unserem Denken, in unserem Handeln. Da setzt das Übernatürliche des Heiligen Geistes an. Wir schauen uns das mal zu Beginn an, bevor wir uns richtig konzentriert auf diese eine Gabe, Diakrisis, die Gabe der Geisterunterscheidung, zuwenden. Aber auch diese ist eingebettet, wie gesagt, in 9 Gaben. Wir lesen mal von Vers 7, 1. Korinther 12 von Vers 7. Da startet Paulus, indem er sagt, jedem aber. Das finde ich so gut. Der alttestamentliche Prophet Joel hat gesagt, auf alles Fleisch, Mann und Frau, alt und jung, Sklave, Freier, auf jeden. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Also das ist etwas Nützliches, was wir uns hier anschauen. Es ist nicht etwas Überflüssiges oder etwas nice to have. Nein, es ist nützlich für jeden. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Heiligen Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber, wer weiß es? Diakrisis, ganz genau, Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und er teilt besonders aus, wie er will. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du uns das alles deutlich machst. Danke, dass du zu jedem Einzelnen ganz persönlich sprichst heute. Und wir sagen dir, wir wollen immer mehr von dir, weil du führst in die Wahrheit hinein, du führst in die Freiheit hinein, du führst in ein Leben hinein der Fülle. Das bist du. Amen. Keine dieser Gaben, von denen wir gerade gelesen haben, entstammt dem Willen, dem Intellekt oder der Fähigkeit irgendeines Menschen. Es ist eine Offenbarung des Geistes. Eine äußere Tat, die vom Heiligen Geist inspiriert, initiiert ist, die ausgegossen wird in uns fehlbare Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Gaben des Heiligen Geistes sind kein Orden, der verliehen wird auf herausragendes Christsein. Ganz im Gegenteil. Es soll uns helfen, dass wir in unserem Wachstum, in unserem geistlichen Wachstum immer weiter vorankommen. Bei diesen Gaben handelt es sich nicht um Ämter, sondern diese 9 Charismata, diese 9 Gnadengaben sollen ganz praktisch in deinem Alltag dir helfen, klarzukommen. Weil da gibt es 3 Gaben in dieser Aufzählung, wo Gott sich mitteilt. 3 Gaben, die uns die Kraft Gottes beschreiben und 3 Gaben, wo Dinge offenbar werden, die wir normalerweise nicht erkennen können. Bei den Gaben der Mitteilung, so Gottes Mund, da findet sich zum Beispiel die Prophetie. Und das ist nicht zu verwechseln mit irgendeinem okkulten Wahrsagen, Handlinien lesen, Pendeln und diesen ganzen Schrott. Damit hat das nichts zu tun. Es hat etwas mit einem Empfang des Reden Gottes zu tun für Menschen. Gottes Gedanken werden ausgesprochen, zur Ermutigung, zur Erbauung, zum Trost. Dann wird von verschiedenen Arten von Zungen geredet. Das ist eben diese Sprache, die an Pfingsten freigesetzt wurde. Und Paulus sagt, wenn dieses Reden in Zungen an die Gemeinde geht, hey, dann braucht es jemand mit der Gabe, das auch auszulegen. Sonst verstehen wir es ja nicht und dann ist es nutzlos. Das Gebet in Zungen zu Gott, Das verstehen wir nicht, aber es baut uns innerlich auf und Gott versteht es sowieso. Aber wenn es prophetisch wird, braucht es eine Auslegung. Das gilt es auseinanderzuhalten, das wird manchmal vermischt. Deswegen dachte ich zu Beginn, ich tue das einfach nochmal kurz benennen. Die Gaben der Kraft, Gottes Arm, da zählt zum Beispiel diese Gabe des Glaubens dazu. Jetzt sind die meisten von uns heute Morgen hier im Gottesdienst angetreten und sagen, ja, ich glaube an Gott, den Vater, an Sohn, an den Heiligen Geist. Aber hier wird eine besondere Gabe beleuchtet, die zum Ausdruck kommt in ganz herausfordernden Lebenssituationen. Diese Gabe des Glaubens kam zum Beispiel, als Jesus gerufen wurde zu seinem Freund, der schon 3 Tage verstorben im Grab lag. Und dann zu rufen, Lazarus, komm raus, das braucht eine Gabe des Glaubens. Oder später dann bei der Tabitha, die vom Tod aufgeweckt wird. Dann gibt es Gaben der Krankenheilungen. Doppelter Plural, habt ihr schon festgestellt, warum? Nun, weil es so viele unterschiedliche Krankheiten gibt. Wir werden bei der United einen Pastor hier haben, den Andreas Herrmann, der sehr stark diese Gabe von Gott empfangen hat. Aber wisst ihr, was so schön ist? Gott macht sich nicht nur an einzelnen Menschen fest. Letzte Woche hatten wir Vorbereitungstreffen, war auch jemand da mit großen Schmerzen. Ein ganz schlichtes Gebet um Heilung und der Schmerz war weg. Gaben der Offenbarung, Gottes Auge. Da wird von einem Wort der Weisheit gesprochen. Ein Wort der Weisheit richtet sich immer in die Zukunft hinein. Es soll einen Nutzen haben für dein Leben und äußert sich oft im Alltag ganz unspektakulär. Ein Wort der Erkenntnis, das Dinge beleuchtet, übernatürlich über Situationen, die in der Vergangenheit im Leben geschehen sind oder in der Gegenwart. Erkenntnisse, die kein Mensch wissen kann. Da werden Dinge offenbar, warum es zu Fehlhaltungen kommt, warum Menschen in bestimmte negative Lebenssituationen kommen, da braucht es ein Wort der Erkenntnis. Und dann haben wir eben die Unterscheidung der Geister. Was ist eigentlich diese Gabe? Ich möchte mal eine Definition geben. Diese Gabe offenbart, ob göttliche, menschliche oder gar dämonische Mächte am Wirken sind. Der Heilige Geist schenkt ein Gespür dafür, ob die Werke, die da passieren, Gott verehren oder ob ihm die Ehre geraubt und Menschen nur verwirrt werden. Also die Gabe der Geisterunterscheidung, um es ganz schlicht mal auszudrücken, sie soll falsche Geister enttarnen. Soll einfach deutlich machen, ey, was ist der Ursprung dessen, was da gerade geschieht. Die genaue wörtliche Übersetzung des griechischen Diakrisis Pneumaton heißt eigentlich Durchrichten der Geister. Es ist also ein Charisma, eine Gnadengabe zur Bewahrung und zum Schutz deines Lebens und der Gemeinde. Dieses Charisma soll die Kirche davor bewahrt werden, dass man falschen und verführerischen Geistern aufsitzt. Die wörtliche Übersetzung durchrichten bei Diakrisis sagt mehr als unsere traditionelle Übersetzung unterscheiden. Im Römer 14, Vers 1 sagt Paulus, den Schwachen im Glauben, aber nehmt auf, doch nicht zum Durchrichten, nicht zu entscheiden zweifelhafter Fragen. Und dann, das gefällt mir auch so, streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Also nochmal, bei der Gabe der Geisterunterscheidung, es geht um geistliche Gesundheit, es geht um Urteilsfähigkeit von mündigen Christen. Es geht im Wesentlichen um eine geistlich-biblisch gesunde Kirche. Es geht um Wahrnehmung, ein Hineinschauen in die unsichtbare Welt. Mir ist vollkommen bewusst, der ein oder andere wird heute Morgen hier sein, vielleicht sind sie auch zum allerersten Mal und sagen, ach du liebe Zeit, was ist denn hier, was spielt sich denn hier ab? Ich möchte Ihnen sagen, diese Gabe der Geisterunterscheidung, von der wir heute sprechen, das hat nichts mit einem grundsätzlichen Misstrauen zu tun, dass man allem misstrauisch gegenübertritt, sondern dass man sich auch auf neue Dinge einlässt und mal sagt, hey, ich werde mal schauen, wie die Dinge sich entwickeln. Hebräer 5, Vers 14, ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wieder Diakrisis. Die Bibel sagt, wenn man seine ersten Schritte im Glauben macht, es ist wie bei einem kleinen Kind, so wie wir das vorhin gesegnet haben, wie wir den Aaron gesegnet haben. Und dann kommt man ins Wachstum und im geistlichen Bereich soll es auch so sein. Leider bemängelt die Bibel, dass manche Leute geistlich am Startpunkt irgendwie hängen bleiben und nicht weitergehen. Und ich möchte heute eine herzliche Einladung an uns alle aussprechen, dass wir sagen, ich möchte im geistlichen Leben Fortschritte erkennen. Zum Beispiel ein ganz wichtiger Schritt im Glaubensleben, nachdem man sein Leben Gott übertragen hat, ist, dass ich sage, hey, ich mache das jetzt auch äußerlich, ich bekenne es durch die Taufe, indem mein alter Mensch beerdigt wird und ich aufstehe in ein neues Leben. Und lass mich so sagen, es sei dir gegönnt, wenn du deinen Tag beginnst auf dem Klo mit den Losungen und du liest den Vers des Tages. Ja, großartig, ist nichts dagegen einzuwenden, aber das ist nicht wachsen im geistlichen Leben. Ich finde es fantastisch, wenn du auf dem Weg zur Arbeit dir Worship reinziehst und du feierst und du wirst und du wirst gebläst und gesegnet und alles. Aber hey, geistliches Wachstum, da braucht es noch etwas mehr. Und ich möchte sagen, wie das geschieht. Das geschieht, indem wir uns darauf einlassen, indem wir uns Zeit nehmen und indem wir sagen, Herr, ich will dein Wort nehmen, es soll meine Grundlage des Lebens sein und ich möchte mehr und mehr eintauchen, mehr und mehr darin lesen, studieren, es wahrnehmen und dann auch ins Praktische, ins Leben bringen. Beim Beurteilen und Prüfen, also prüft alles, haben wir ja vorhin gehört, beim Beurteilen und Prüfen ist es so, dass wir nicht unbedingt ein vorschnelles Urteil treffen sollen. Wir werden nachher ein paar Steps durchgehen, wie die Gabe der Geisterunterscheidung ganz praktisch in deinem Alltag passiert. Aber weißt du, wenn du mit Vorurteilen lebst, ist das immer die Basis für manches Fehlurteil. Viel zu oft ist Einheit der Kirche durch liebloses Verurteilen, hartes Richten und Besserwissen zerstört worden. Ich hatte das Vorrecht, 3,5 Jahre jeden Tag die Bibel studieren zu dürfen. Das ist ein großes Vorrecht. Ich habe die Bibel mehrfach durchgelesen, von Anfang bis Ende. Und dennoch würde ich sagen, ich bin nicht so weit, dass ich alles und jedes beurteilen kann. Es gibt auch für mich da schon noch manche Frage. Und machen wir uns nichts vor, manches wird in der Ewigkeit geklärt. So, Paulus sagt, jetzt schauen wir so wie einen trüben, zerbrochenen Spiegel, aber einmal kommt der Zeitpunkt, da werden wir von Angesicht zu Angesicht, und wir werden jede Erkenntnis bekommen, das kommt. Aber jetzt ist es noch Stückwerk und darum tun wir gut daran, nie keine andere Kirche zu verurteilen, Finger auszustrecken, sagen, hey, wir haben das alles geschnallt, wir alle sind auf dem Weg. Habt ihr einen Amen dazu? Rechthaberei und Besserwisserei sind übrigens keine Frucht des Heiligen Geistes. Da gehört Liebe dazu und Freundlichkeit und Güte. Nimm dich in Acht vor permanenten Warnern, die nur ihre eigene theologische Überzeugung gelten lassen, die jede andere Sichtweise verwerfen, die schaden mehr, als dass sie nützen. Aber um was es uns gehen muss, ist um das Wohl und die Gesundheit des Leibes Christi. So, wir sollten heilen und nicht spalten. Wir haben es ja gelesen. Paulus sagt da zu den Korinthern, die Offenbarung des Geistes, sie wird zum Nutzen gegeben. Sie soll nützlich sein. Epheser 4, Vers 29, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Wer braucht ein gutes Wort? Jeder. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Wozu benötigen wir diese Gabe zu unterscheiden der Geister? Ich glaube, in unserer Zeit mehr denn je, weil wir überfrachtet werden. Das Internet nimmt immer mehr Einfluss. Social Medias, Podcasts, Mails, Radio, Fernseh, Konferenzen, Bücher. YouTube, wenn du da mal anfängst, da irgendwelche Predigten anzuhören und du rutschst ein bisschen in eine falsche theologische Schiene, dann geht das immer weiter. Und das ist eine enorme Gefahr. Wir müssen beurteilen anhand der Heiligen Schrift, ihr Lieben. Die Gabe der Geisterunterscheidung, ich empfinde, wir brauchen es mehr denn je, weil Jesus uns gesagt hat über diese Zeit, in der wir leben. Er hat gesagt, hey, in dieser letzten Zeit, da werden Christusse aufstehen. Leute, die von sich behaupten, sie sind Christus. Irgendwelche Erlöser, die sich anbeten lassen und denen es nur um ihr eigenes Wohl geht. Wir müssen lernen in dieser Zeit, weil technisch Dinge mehr und mehr möglich werden, die wir uns nie hätten träumen lassen. Vor ein paar Jahren war ich auf einer Konferenz und der Hauptsprecher, er kam aus Amerika, und bevor er die Bühne betrat, wurde ein Video von ihm abgespielt und er hat in einem perfekt akzentfreien Deutsch die Konferenz eröffnet. Das Ding ist, der Mann kann gar kein Deutsch. Da wurde durch eine künstliche Intelligenz ihm das alles in den Mund gelegt. Du konntest es kaum oder gar nicht erkennen. Und ich saß da so und dachte so bei mir selbst, das ist ja irgendwie lustig, aber es könnte auch nicht lustig werden, wenn ein Video von dir gezeigt wird, wo etwas in deinen Mund gelegt wird, was du niemals gesagt hast. Wisst ihr, ich möchte niemandem Angst machen. Bin so dankbar, dass wir den Thilo, den Professor Dr. Thilo hören werden bei der United, weil er wird uns wirklich auf eine richtig gute Richtung bringen und uns das genau zeigen mit KI und so weiter. Aber machen wir uns nichts vor, wir sind in einer Zeit, in der manipuliert wird und in der wir die Gabe der Geisterunterscheidung mehr denn je brauchen. Weißt du, das Ding ist, dass der Teufel kommt als Engel des Lichts. Wenn das alles immer gleich auffallen wird, dann wäre das ja eine relativ einfache Geschichte. Aber er verstellt sich und er wird auch Menschen nutzen, von denen du es nie gedacht hast, dass sie in diese Richtung gehen. Mir gefällt Apostelgeschichte 17, da wird von den Juden in Beröa gesprochen. Die waren eher bereit, Gottes Botschaft anzunehmen, als die in Thessalonich. Prüfet alles, das Gute behaltet. Löscht den Geist nicht aus, ne? Ihr erinnert euch. Die Böreaner, sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten und forschten täglich nach, ob dies mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Es gibt einige Beispiele im Neuen Testament, wo diese Gabe der Geisterunterscheidung zum Zug kommt. Übrigens, bei Jesus findest du alle Gaben. Aber eben auch Diakrisis. Ganz am Anfang seines öffentlichen Dienstes. Da kommt Jesus aus seiner Fastenzeit. Und dann begegnet ihm der Teufel. Und der Teufel geht gerne rein, wenn wir uns gerade schwach fühlen, wenn wir durch eine Schwäche gegangen sind. Dann kommt er am liebsten und er verstellt sich auch hier bei Jesus und der gebraucht sogar Bibelverse, reißt sie aus dem Kontext heraus, um dann Jesus zu verführen. Zum Beispiel sagt er, hey, Jesus, in dem Psalm steht ja, dass die Engel dich bewahren werden, dass du deinen Fuß an keinen Stein stößt. Komm, schmeiß dich von der Zinne des Tempels und dann werden wir das sehen, wie das aktiv wird. Jesus hat die Gabe der Geisterunterscheidung und er widersteht dem sofort. Und der Teufel muss von ihm weichen. Etwas schwieriger finde ich die Geschichte, als einer der Jünger zu Jesus kommt, Petrus, und im Vorfeld hatte Jesus angekündigt, dass er leiden wird. Komm, lesen wir es doch mal. Matthäus 16. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Petrus sagt zu Jesus, was du da sagst, dein Leid, Herr, das möge Gott verhindern. Sowas darf dir niemals zustoßen. Hört sich das jetzt freundschaftlich an? Absolut. Aber jetzt, in diesem Moment, schaltet sich Diakrisis, Gabe der Geisterunterscheidung ein. Was jetzt kommt, Jesus wandte sich zu ihm und sagte, weg mit dir, Satan, du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Genau darum geht es, dass wir erkennen, wie sehen die Gedanken Gottes aus. Manches hört sich so gut und vielleicht auch schmeichelhaft an und ist doch so verwerflich. Apostelgeschichte 13, da wird von einem Mann berichtet, Elimas, so wurde der Zauberer auch genannt. Er trat ihnen entgegen und wollte mit allen Mitteln verhindern, dass der Statthalter zum Glauben an Christus fand. Vom Heiligen Geist erfüllt, sah Saulus, der übrigens auch den Namen Paulus trägt, den Zauberer durchdringend an und sagte, du Sohn des Teufels, voller List und Bosheit, du bist ein Feind von allem, was gut ist und Gott gefällt. Wann endlich wirst du aufhören, Gottes Wahrheit in Lüge zu verdrehen? Der Herr wird dich dafür strafen. Du sollst blind werden und einige Zeit die Sonne nicht sehen können. Im selben Augenblick erblindete der Mann. Er tappte hilflos umher und brauchte jemand, der ihm an der Hand führte. Der Statthalter hatte dies alles mit angesehen und von nun an glaubte er dem Herrn. Hier war es recht offensichtlich, dass da ein okkulter, besessener Mann unterwegs ist, dem man widerstehen muss im Glauben und in Jesu Namen. Bei der nächsten Geschichte, finde ich, in Philippi, wird es etwas schwieriger und da wieder kommt die Gabe der Geisterunterscheidung voll zum Zug. Apostelgeschichte 16, hier ist es kein Mann, sondern eine Frau. Auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnet uns eines Tages eine Sklavin. Sie war von einem Dämon besessen, der sie wahrsagen ließ. Auf diese Weise brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Ist das nicht wunderbar? So eine starke, kostenlose Werbung. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Irgendetwas falsch an dieser Aussage? Und genau das ist das Verführerische. Genau darum brauchen wir die Gabe der Geisterunterscheidung. Paulus, er lässt sich hier nicht schmeicheln. Er erkennt, dass hier ein anderer Geist dahinter steht, obwohl sich das so gut anhört. Das wiederholte sich an mehreren Tagen. Jetzt gefällt mir, wie es die Bibel beschreibt, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Hey, so viel Schleimerei, das ging ihm richtig auf den Zünder. Er wandte sich zu der Frau um und jetzt spricht er an diese Macht, an diesen Geist, den der Heilige Geist ihm geoffenbart hat. Er sagt: Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. In demselben Augenblick verließ der Dämon die Sklavin. Was wäre passiert? Paulus hätte sich eingelassen auf dieses, sie zeigen euch den Weg und sie sind die Besten und die Größten und alles. Und diese Frau hätte mit ihrem finsteren Geist Zugang bekommen zu dieser jungen Gemeinde in Philippi. So viel wäre zerstört worden. Und so viel ist durch die Gabe der Geisterunterscheidung freigesetzt worden. Plötzlich war diese Frau frei, frei von diesem Dämon, freigesetzt, die Wahrheit zu erkennen. Der Heilige Geist hatte Paulus gewarnt, zwar frühzeitig. Und ich glaube auch, dass Gott uns als Gemeinde schützen und bewahren wird, weil wir uns danach ausstrecken, mehr und mehr zu erkennen, welcher Geist aus welchem Ursprung kommt. Ich erinnere mich gut, ein Kollege rief mich an und sagt: Markus, da gibt es einen Gastsprecher, den müsst ihr unbedingt einladen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kriegt, weil er gerade so beliebt ist und in so vielen Kirchen unterwegs. Aber hier ist sein Name und seine Anschrift. Und dann habe ich etwas getan, was ich immer tue, bevor jemand hier auf diese Bühne kommt. Ich informiere mich über die Person. Und so auch eben bei diesem Mann. Ich habe mir in dem Fall die ein oder andere Predigt angeschaut und angehört. Und ich kann dir sagen, da war inhaltlich alles gut. Und dennoch war in mir, hat die Krisis angeschlagen. Diese Gabe der Geisterunterscheidung. Ich habe gedacht, nee, wir werden ihn nicht einladen. Wir warten mal ab. Es hat nur 2 Jahre gebraucht. Das saß genau dieser Mann, der so vollmundig, so große Predigten gehalten hat, so ein starkes Lebenszeugnis hatte, saß dieser Mann im Knast. Spendengelder veruntreut, Menschen an sich gebunden, anstatt an Gottes Wort. Alles kam plötzlich raus. Und weißt du, damals, das hat mir schon Eindruck gemacht. Ich habe gesagt: Danke, Heiliger Geist, dass du uns bewahrst. Wie leicht können wir in eine Schiene reinkommen, die so zerstörend ist. Wie soll das Ganze praktisch aussehen? Um erfolgreich prüfen zu können, braucht man gute Kriterien und ein paar nenne ich euch. Zunächst einmal, du musst das begehren, du musst es wünschen. Das ist wie bei allen Gaben des Heiligen Geistes. Wir müssen uns danach ausstrecken. Der Geist Gottes stülpt Dinge nicht einfach über dich. Er will ein offenes, bereitwilliges Herz. Das sagt: Herr, Heiliger Geist, ich will die Fülle deiner Gaben erleben. Ich habe es diese Woche immer wieder gebetet. Herr, als Gesamtgemeinde, als Gospelhaus, lass uns hineinwachsen in die Gaben des Geistes, in das Übernatürliche, in den Raum des Geistes. Dinge, die eben nicht einfach menschlich machbar sind, sondern die übernatürlich gewirkt werden vom Heiligen Geist. Und weißt du, was seine Antwort ist? Ich liebe es zu tun. Zweitens, du brauchst einen objektiven Maßstab, eine Grundlage, die zwischen Irrtum und Wahrheit unterscheiden kann. Dann kannst du in dieser Gabe wachsen. Wir haben einen ungemeinen Vorteil der Urgemeinde gegenüber. Wir haben die ganze Bibel in schriftlicher Form. Weißt du, was für ein Geschenk das ist? Ein objektiver Maßstab für dein geistliches Leben. Und ich lade dich ein. Geh ran und lass das Wort Gottes auf dich wirken. Ich möchte dir auch sagen, fang nicht an, irgendjemand Gehör zu schenken, der einzelne Dinge aus der Heiligen Schrift rausnimmt. Oder sagt: Naja, das sind Mythen, die da oder das war einmal und ist nicht mehr. Hey, unser Gott ist derselbe gestern, heute, er bleibt in alle Ewigkeit. Er hat uns versprochen, er ist unser Versorger, er ist unser Heiler, er ist der, der für uns ist. Das ist unser Gott, ein mächtiger, starker Gott, ihr Lieben. So, wir denken nicht mal dran, irgendwie die Heilige Schrift auseinanderzunehmen und Dinge rauszustreichen. Wir dürfen nicht immer nur Milch trinken, Losungen und Worship. Wunderbar, habe ich schon gesagt. Aber es ist zu wenig. Hey, wir bemühen uns so, die besten Lehrer bei Gospel Studies an den Start zu bringen. Du solltest es nicht versäumen. Hebräer 5, Vers 14. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Mit der Heiligen Schrift kannst du differenziert werten, unterscheiden, was menschlich, göttlich oder vielleicht sogar dämonisch ist. Achte auf Menschen, die im Glauben schon ein paar Schritte weiter sind wie du. Lass mir keinerlei geistliche Arroganz zu. Ich glaube, jeder von uns braucht einen Mentor an seiner Seite. Männer und Frauen, die im Glauben schon ein paar Schritte weitergegangen sind. Aber dieser Punkt ist mir so mega wichtig. Und vielleicht hast du niemanden an deiner Seite, dann such dir jemand. Geh in eine Kleingruppe. Fangt an, das Wort Gottes zu nehmen, es ernst zu nehmen. Wirklich zu schauen, was sagt Gott über die unterschiedlichen Themen. Achte auf die Meinung deiner Gemeindeleitung. Älteste und Diakone sind nicht einfach zufällig mehrheitsmäßig gewählt worden, sondern sie sind gesetzt vom Heiligen Geist. Achte darauf, wird der Vater, Jesus und der Heilige Geist geehrt oder abgelehnt? Matthäus 7, Vers 15. Nehmt euch in Acht vor denen, die in Gottes Namen auftreten und falsche Lehren verbreiten. Sie kommen zu euch, und jetzt kommt's, getarnt als Schafe. Du siehst es äußerlich erstmal nicht. Das Lächeln kann passen. Selbst inhaltliche Worte können passen und der Geist stimmt nicht dazu. Getarnt als Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt ihr sie an dem, was sie tun. Dient es dem Wohl der Gemeinde, dem Reich Gottes? Ich möchte sagen, wie das ganz praktisch bei mir abläuft mit dieser Gabe der Geisterunterscheidung. Und du wirst sehen, es ist viel unkomplizierter, wie man manchmal denkt. Wenn jemand kommt mit einer Anfrage, mit einer Aussage, dann fange ich innerlich an zu beten. Auch wenn es um größere Entscheidungen geht im Leben, fange ich an zu beten. Und wenn da ein Friede ist, dann ist das schon mal eine erste Sicherheit. Oh Gott, du wirst Segen drauflegen. Aber wenn sich so eine innere Unruhe in dir ausbreitet, solltest du dem nachgehen. Nicht gleich mit Ablehnung, sondern in einer zweiten Stufe, indem du Dinge prüfst, abwägst. Mit jemandem ins Gespräch gehst, der im Glauben schon weiter ist wie du. Und dann wird sich Sicherheit geben und dann wirst du dich festlegen. Zum Guten, zur Wahrheit oder die Lüge wird enttarnt und dann brauchst du Mut, um es anzusprechen. Wenn jemand versucht, dich in deinem Glauben abzuziehen, auch aus der Gemeinde in die Isolation führen zu wollen, dann weißt du, an den Früchten erkennt man es. Dann braucht es Mut, das zu konfrontieren und zu sagen, du, da höre ich gar nicht hin. Dreh du um von deinem falschen Weg. Komm, lass uns mal zusammen aufstehen, unsere Augen schließen. Während niemand umherschaut, ich will Gelegenheit geben heute Morgen, wie in jedem Sonntag. Wenn du hier bist, wenn sie hier sind und sagen, ich habe keine persönliche Beziehung zu Gott, aber ich möchte heute meine Entscheidung treffen, dann würde ich mich freuen, wenn sie ihre Hand im Himmel entgegenstrecken und damit signalisieren, Jesus, ich lade dich ein, einen ersten Schritt in meinem Glaubensleben zu machen. Wo immer Menschen sind, die das betrifft, lade dich ein, ich lade sie ein, ihre Hand gerade jetzt im Himmel entgegenzustrecken, zu sagen, Jesus, hier bin ich. Auch oben auf der Galerie, im Livestream. Vielen Dank, Dankeschön. Fragen, ob noch jemand hier ist. Dann strecken auch Sie einfach Ihre Hand Jesus Christus entgegen. Geben ein Zeichen, Jesus, hier bin ich. Vielen Dank, Dankeschön. Ich will eine weitere Einladung aussprechen, die geht an alle hier. Wenn du sagst, ich möchte in den Gaben des Geistes, ich möchte mich weiterentwickeln, mein Glaubensleben, es soll nicht stagnieren, sondern ich möchte weitere Schritte machen, dann streck auch du einfach deine Hand mit denen, die sich schon ausgestreckt haben, dem Himmel entgegen und signalisiere, Heiliger Geist, ich bin offen für dein Wirken, ich bin offen für das, was du tun willst. Und Jesus, du siehst die vielen ausgestreckten Hände. Danke, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und jeden Einzelnen berührst. Danke, dass du gute Absichten hast. Danke, dass wir zusammen in dieser Kirche zusammen sein können, um dein Wort zu studieren, um dich noch viel, viel besser kennenzulernen. Danke, Herr, dass du dein Werk tust in jedem einzelnen Leben. Du siehst unsere Sehnsucht nach mehr von dir. Danke, Heiliger Geist, dass du auf jedes einzelne Leben kommst. Und wenn du möchtest, dann lasst uns doch zusammen ein Gebet sprechen. Heiliger Geist, erfülle du mich. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast. Du hast meine Schuld mit ans Kreuz genommen. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Vater im Himmel, ich danke dir für deine göttlichen, herrlichen Pläne. Für deine Führung und Leitung in meinem Leben. In Jesu Namen.